Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie waren praktisch, sahen gut aus und sie waren brandgefährlich. Die Space Shuttles, die seit 3 Jahrzehnten Mensch und Material ins All brachten. Jetzt läuft die Zeit der geflügelten Raumfähren aus. Anfang Juli absolviert die Atlantis, die allerletzte, als allerletztes Shuttle einen Taxidienst zur internationalen Raumstation ISS. Zeit für einen Rückblick auf ein wechselhaftes Kapitel in der Geschichte der Raumfahrt in der Sendung von Katharina Boxler.
Noch ist sie nicht zu Ende erzählt, die Geschichte der Space Shuttles. Noch gilt es, den letzten Flug der Atlantis abzuwarten. Denn die Shuttle-Story war und ist eine mit offenem Ausgang. Eine Abfolge von großartigen Erfolgen und verheerenden Fehlschlägen und nach über 130 erfolgreichen Flügen, 2 Totalverlusten und 14 Toten ist die vorläufige Bilanz extrem widersprüchlich.
Ich würde sagen, dafür, was wir hatten, für das Geld, was wir hatten, ist das Shuttle zu der dollsten Maschine geworden, die man sich nur vorstellen kann.
T-minus 15, 14, 13.
Beim Space Shuttle kann man in der Tat sagen, dass es deswegen außer Dienst genommen wird, weil es eben zu gefährlich geworden ist, es zu fliegen. Trotzdem, das Shuttle ist die leistungsfähigste Maschine, Menschen und große Güter in den Weltraum zu bringen. Das wird wahrscheinlich lange Zeit unerreicht bleiben.
Der Space Shuttle ist die komplexeste Maschine, die je gebaut wurde, als Flugzeug. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, ist der Shuttle sicher eine Ikone der Technologie. Das ist unbestritten.
7, 6, 5, 4, we've gone for main engine start.
The Shuttle is a purely experimental vehicle. This was a high-risk thing. Every flight was high-risk.
America's first space shuttle. And the shuttle has cleared the tower.
Am 12. April 1981 bricht mit der Columbia das erste bemannte Recycling-Raumschiff auf zur Erdumlaufbahn. 2 Tage lang prüft die 2-köpfige Besatzung sämtliche Flugsysteme und umrundet die Erde 37 Mal. Dann kehrt die Columbia zur Erde zurück, wo sie elegant auf einer Landebahn der Edwards Air Force Base in Kalifornien aufsetzt.
5, 4, 3, Touchdown. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful.
Die US-Amerikaner sind zwar Meister der perfekten Inszenierung, doch das symbolträchtige Startdatum des ersten Shuttles am 12. April 1981, exakt 20 Jahre nach der ersten Erdumrundung durch den sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin, ist so nicht geplant. 2 Tage zuvor ist ein erster Startversuch wegen technischer Probleme fehlgeschlagen. Es ist dies der erste einer langen Reihe von verschobenen Starts, die in den kommenden 30 Jahren zum Markenzeichen der Recycling-Raumschiffe werden sollen. Das Shuttle kann viel, aber nicht alles, was sich Planer und Politiker wünschten. Ernst Messerschmidt vom Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart.
Das Wichtigste ist vielleicht, dass das Space Shuttle ein Schritt vielleicht zu groß war. Auf einmal volle Wiederverwendbarkeit, zumindest für die Oberstufe. Dann viele Astronauten möglichst gleichzeitig mit schwerer Nutzlast in der Größenordnung von 20, 25 Tonnen in den Weltraum zu bringen.
Auch der wattländische Astrophysiker Claude Nicollier kennt die Grenzen des zumindest in Teilen wiederverwendbaren Space Shuttles. Der Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ist in den 90er Jahren bei 4 Shuttle-Missionen dabei, 2-mal mit dem Auftrag, das Weltraumteleskop Hubble zu flicken.
Space Shuttle war wirklich Wagnis. In den 70er Jahren, Anfang 80er Jahren, das war ein Schritt in der Zukunft. Und es brauchte Mut von den Amerikanern, so eine Fähre zu entwickeln. Und diese Fähigkeit, Sachen von Weltraum zurückzubringen auf die Erde und sanft auf eine Piste zu landen, ist eine einmalige Fähigkeit. Aber es hatte seine Kosten, kann man sagen. Kosten in Dollars und Kosten in Sicherheit auch. Es ist klar, dass der Shuttle nicht so sicher ist, als man erwartete.
Als besonders kritisch haben sich in der 30-jährigen Shuttle-Ära die Materialien an der Außenseite der Shuttles erwiesen, die, weil wiederverwendbar, wiederholt Extrembedingungen ausgesetzt sind.
Jedes Fahrzeug, das möglichst oft wiederverwendet werden soll, ist natürlich empfindlicher als eins, das nur einmal eingesetzt wird. Und das bedeutet dann, dass man auch empfindliche Teile hat, zum Beispiel Hitzeschutzmaterialien, Werkstoffe, die zum Beispiel vor Feuchte geschützt werden müssen. Das heißt, man möchte unbedingt vermeiden, dass man zu lange durch feuchte Luft oder gar durch Regen fliegt. Deswegen konnte das Space Shuttle eigentlich immer nur bei schönem Wetter gestartet werden. Und auch bei der Landung war man nicht frei, irgendwo zu landen, sondern man musste dann eben auch gute Sichtbedingungen noch dazu haben.
Praktisch zu jedem Plus des Shuttle-Programms gesellt sich ein Minus, sagt Raumfahrtexperte Ernst Messerschmidt von der Universität Stuttgart. So verspricht die Wiederverwendbarkeit zwar einen hochgetakteten und daher kostengünstigen Pendelverkehr zum Orbit. Doch ein Mehrwegflieger muss gerade deswegen speziell gegen die enorme Hitze von bis zu 2000 Grad Celsius beim Wiedereintritt in die Atmosphäre geschützt werden. Die keramischen Materialien, die solches aushalten, ertragen jedoch Alltägliches wie schlechtes Wetter oder Kälte nicht. Die zwei großen Feststoffträgerraketen, auf denen das Shuttle beim Start sitzt, sind zwar günstig, enorm leistungsstark und in Teilen wiederverwertbar, aber einmal in Brand gesetzt, lassen sich diese Booster nicht mehr abstellen, sind nach ihrer Zündung also unkontrollierbar und machen jeden Start zum Abenteuer. Der ehemalige ESA-Astronaut Claude Nicollier.
Es gibt immer Emotionen, das ist eine sehr kritische Zeit, der Start. Ich muss sagen, ich lebe das immer mit ziemlich viel Emotion. Es ist komisch, da wenn Sie drin sind in der Raumfähre, es ist nicht Emotion, es ist, ich würde sagen, Arbeits- und Bereitschaft, um das Richtige zu tun, falls die Sachen nicht gut gehen. Wenn alles gut geht, das ist automatisch. Aber wenn die Sachen nicht gut gehen, dann müssen Sie intervenieren. Das Sicht von außen ist sehr emotional, von innen ist ganz anders, ist Bereitschaft zu Aktion.
Solches verlangt auch die Landung eines Shuttles. Die Flügel, die bislang nur als zusätzliches Gewicht an der Raumfähre hingen, sollen jetzt in den letzten 2 Minuten des Flugs ihre Wirkung entfalten. Doch sind sie so kurz, dass sie der Maschine nur wenig zusätzliche Stabilität bieten. Die präzise Landung macht teure und langwierige Bergungsaktionen unnötig und ermöglicht einen schnellen Turnaround, einen raschen Wiedereinsatz. Doch macht der aufwendige Unterhalt diesen potenziellen Zeitgewinn zunichte. So müssen zum Beispiel nach jedem Einsatz die 25.000 Hitzeschutzkacheln einzeln geprüft werden. Raumfahrtexperte Ernst Messerschmidt von der Universität Stuttgart.
Wenn man daran denkt, dass die Prozeduren sehr aufwendig sind für das Space Shuttle, es werden Heerscharen von Menschen benötigt, um die Shuttleflotte intakt und einsatzfähig zu halten. Geschätzt etwa 1000 Menschen, die bei der NASA beschäftigt sind und mehr oder weniger den Prozess des Turnaround beaufsichtigen und auf der anderen Seite vielleicht ca. 10.000 Menschen bei der Industrie, die dann immer wieder die neuen Booster, die externen Tanks bereitstellen bzw. die Teile, die ersetzt werden müssen.
Schon nach den ersten Flügen ist klar, die Space Shuttles sind derart aufwendig im Unterhalt, dass die Flotte viel teurer und träger ist als ursprünglich geplant. Statt einmal wöchentlich fliegen die Raumfähren selbst im besten Jahr nur gerade 9-mal in den Orbit. Statt der veranschlagten 10 Millionen Dollar pro Flug kostet eine Mission im Schnitt eine halbe Milliarde Dollar. Denn was die Administration Nixon in der Entwicklung des geflügelten Weltraumtransporters einspart, schlägt später während des Betriebs um ein Vielfaches zu Buch. Jesko von Puttkammer, Shuttle-Ingenieur der ersten Stunde, erinnert sich.
Ich war einer von denen, die damals schon im Marshall Space Flight Center in Huntsville Shuttle-Projekte studiert haben, die Vorstufen des heutigen Shuttles waren. Die sahen anders aus und waren viel, viel leistungsfähiger und sicherer. Das waren also Konzepte, zum Beispiel die zweistufig waren, wo auch die zweite Stufe wiederverwendbar war. Also wie ein Flugzeug, wo ein zweites Flugzeug oben auf dem Rücken sitzt und beide können zurückfliegen. Das wäre wesentlich günstiger gewesen in den Betriebskosten. Dann brauche ich nicht jedes Mal zwischen den Flügen ja diese, sagen wir, neuen Teile dran setzen, die ja weggeworfen werden beim heutigen Shuttle. Aber die Entwicklungskosten wären höher geworden. Das ist immer dieser Balanceakt bei solchen Systemen. Wenn ich eine Maschine bauen möchte, die später im Betrieb ökonomisch ist, kostet sie viel in der Entwicklung. Wenn ich die Betriebskosten scheue, entstehen Kompromisse im Ingenieurwesen, die wirklich nicht ganz logisch sind.
Von Beginn weg ist kaum jemand zufrieden mit der Maschine, die gleichzeitig Rakete, Raumschiff und Flugzeug sein soll, auch nicht die Techniker bei der NASA. Viele von ihnen haben Viesco von Puttkamer als Konstrukteure der Apollo-Mondflugmission von einer fast grenzenlosen Euphorie und Großzügigkeit der Bevölkerung und Politik profitiert. Als Shuttle-Entwickler sehen sie sich nun konfrontiert mit einer generellen Skepsis gegenüber dem Nutzen der zivilen Raumfahrt. Einer Skepsis, die ihren Spielraum als Konstrukteure verkleinert.
Der Shuttle war niemals die Lösung, die wir als Ingenieure ursprünglich vorhatten. Wir hatten ein Konzept, das wir ideal fanden. Das kostete so vielleicht 17 Milliarden Dollar damals. Da hat Präsident Nixon und sein Rechnungshof gesagt, na, das ist ja viel zu viel. Dann haben wir ein zweites Konzept konstruiert, das war schon etwas billiger. Und drittes und viertes und das allerbilligste war 5,7 Milliarden. Und da sagte das Weiße Haus, den wollen wir haben. Der war aber ein völliger Kompromiss. Da waren Feststoffraketen dran, großer Außentank, der weggeworfen wird. Und es wird eben nur der Orbiter mit der Elektronik an Bord und dem Antrieb wiedergewonnen, wieder zurückgeholt. Und daraus entstand ein Kompromissgerät, das viele Schwächen einführte. Und die ganzen Testphasen, die dafür nötig gewesen wären, da war eben kein Geld dafür da. Aber ich würde sagen, dafür, was wir hatten, für das Geld, was wir hatten, ist das Shuttle zu der dollsten Maschine geworden, die man sich nur vorstellen kann.
Tatsächlich ist das Shuttle das größte und stärkste Weltraumvehikel, das je gebaut wurde. Aber es ist gleichzeitig auch das gefährlichste. Bei keinem anderen bemannten Raumfahrtprogramm, weder bei der amerikanischen Apollo-Mission noch beim russischen Soyuz-Programm, ist oder war das Risiko für die Astronauten, zu Tode zu kommen, auch nur annähernd so hoch wie bei einem Shuttle-Flug. Astronautikexperte Ernst Messerschmidt:
Beim Space Shuttle kann man in der Tat sagen, dass es deswegen außer Dienst genommen wird, weil es eben zu gefährlich geworden ist, es zu fliegen. Denn bei den ersten 100 Flügen, als der Unfall mit Columbia geschah, da war etwa die Nicht-Überlebenschance oder anders ausgedrückt das Risiko, seine Mission nicht zu überleben, etwa in der Größenordnung von 2% pro Astronaut und pro Flug. Der Sicherheitsfaktor beim Space Shuttle ist relativ klein, sehr viel kleiner als zum Beispiel beim Brückenbau. Und das geht nur, wenn man sein Problem genau eingrenzen kann. Also man kann sagen, der Unterschied zu klassischen Ingenieurwissenschaften ist, you cannot compensate ignorance by safety factors. Das heißt, man muss die ganzen Umstände kennen, in denen ein solches Fahrzeug fliegt.
1985 fliegt Ernst Messerschmidt, heute Professor an der Universität Stuttgart, als Astronaut an Bord der Raumfähre Challenger. Reiseziel ist das europäische Raumlabor Spacelab. Nach der erfolgreichen Mission räumt er seinen Schreibtisch und übergibt ihn an Christa McAuliffe. Sie ist Lehrerin und ausgewählt, um beim nächsten Challenger-Flug zwei Lektionen aus dem Weltraum zu halten. Die Nacht vor dem Start, am 28. Januar 1986, ist so kalt, dass die Dichtungsringe an den Feststoffraketen ihre Elastizität einbüßen. Durch einen der spröden Dichtungsringe schießt beim Start heißes Gas. Es entzündet sich und frisst sich wie ein Schneidbrenner durch den Treibstofftank. 73 Sekunden nach dem Start explodiert der Tank und reißt die Raumfähre vor den Augen des Publikums in Stücke. McAuliffe und die anderen 6 Astronauten sterben. Weder das Publikum noch die professionellen Kommentatoren begreifen in den ersten Sekunden, was da eigentlich geschehen ist.
Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger.
Nach der Explosion betrauert US-Präsident Ronald Reagan das Challenger-Unglück in einer Rede. 7 Jahre später, am 16. Januar 2003, ist es George W. Bush, der als Präsident der Vereinigten Staaten den Verlust einer weiteren Raumfähre zu verkünden hat.
At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our Space Shuttle Columbia.
Diesmal ist das Unglück beim Wiedereintritt in die Atmosphäre passiert. Die Columbia verglüht, weil ein Stück Schaumstoff beim Start ein Loch in den Hitzeschild gerissen hatte. Alle 7 Crewmitglieder verlieren ihr Leben.
The Columbia is lost. There are no survivors.
Die beiden Unfälle verlaufen unterschiedlich und haben doch einiges gemeinsam. Sie zeigen, wie wichtig es in der Raumfahrttechnik ist, das Verhalten von Werkstoffen unter wechselnden Extrembedingungen wie starker Hitze und tiefen Temperaturen, großen Drücken und Schwerelosigkeit zu kennen. Das Schicksal der Challenger und der Columbia zeigen aber noch etwas anderes. Neben der Hard- und Software kann auch die sogenannte Wetware, der Mensch nämlich, versagen. Zeit- und Kostendruck, aber auch Gruppenprozesse und übermäßiges Vertrauen in die Technik können zu schlechten Entscheiden und in der Folge zu Fehlschlägen führen. James Hansen, Raumfahrthistoriker an der US-amerikanischen Auburn University, hat beide Shuttle-Unglücke analysiert.
The reasons that were in common, the background that is in common, is that it's the cutting back on safety.
Beiden Unglücksfällen gingen Abstriche bei der Sicherheit voraus. Und diese wiederum hingen mit übermäßigem Vertrauen in das Shuttle und mit Zeitdruck zusammen. Nach dem Challenger-Unglück forderte die zuständige Untersuchungskommission die NASA auf, nicht mehr an der Sicherheit zu sparen. Dann war man einige Jahre aufmerksam, um schließlich wieder dem Druck des Alltags nachzugeben und die Sicherheitsmaßnahmen zurückzuschrauben. Und auch diesmal bezahlte man den Preis dafür. Das Challenger und das Columbia-Desaster hätten nicht geschehen müssen. In beiden Fällen haben Ingenieure die Gefahr vorausgesehen, aber die NASA tat nichts, um die Schwachstellen zu beheben. Denn schließlich hatten diese noch nie zu Unfällen geführt. Warum also Geld ausgeben, wenn noch nichts passiert war? Das ist natürlich eine Denkweise, die eine Katastrophe geradezu heraufbeschwört.
James Hansen hat insbesondere das erste Shuttle-Unglück genauer studiert. In seinem Buch zu den Gründen der Challenger-Explosion geht er der Frage nach, warum niemand die Warnung von Technikern hören wollte, die genau vor dieser Katastrophe gewarnt hatten. Davon nämlich, dass eine kalte Nacht die Dichtungen der Feststoffraketen krümelig und undicht machen kann.
I do think one pressure that's been underestimated is really economic pressure.
Der ökonomische Druck wurde bestimmt unterschätzt. Wenn Sie sich überlegen, dass die Herstellerfirma der Feststoffraketen die Bedenken ihrer eigenen Ingenieure in den Wind geschlagen hat, Bedenken, dass die Dichtungen bei den zu erwartenden tiefen Temperaturen Schaden nehmen könnten. Der Grund, weshalb das Management nicht auf seine Ingenieure hörte, ist ein ökonomischer. Das Management der Herstellerfirma Thiokol befürchtete nämlich, das Monopol über die Shuttle-Feststoffraketen zu verlieren und wollte die NASA unbedingt bei Laune halten. Und so kam es, dass die Firma ihre eigenen Techniker aus ökonomischen Gründen überging. Das wurde in meinen Augen bisher viel zu wenig hervorgehoben.
NASA-Konstrukteur Jesko von Puttkamer bestätigt mit seiner Wahrnehmung jener Tage vor dem verheerenden Challenger-Start die Analyse von Raumfahrthistoriker James Hansen. Puttkamer erinnert sich vor allem an den hartnäckigsten Warner, an Roger Boyce-Jolly, einen Ingenieur der Feststoffraketenherstellerfirma Morton Thiokol.
Der war von Haus aus als großer Nörgler bekannt. Er mag zwar recht gehabt haben, aber das hat ihm angehangen. Wir haben schon Manager gehabt, die besorgt waren und haben sich das angehört und haben dann bei seinen Vorgesetzten zurückgefragt. Dann haben die gesagt, ja, er hat schon sein Leben lang immer alles falsch gefunden. Und so hat man ihn nicht ganz ernst genommen. Wir haben unsere eigenen Teams an die Arbeit gesetzt und die haben das untersucht. Aber es kam gar nicht zu der Überlegung, sollen wir warten, weil kein Beweismaterial vorlag. Ich kann doch nicht nach dem Glauben gehen, wenn der Mann sagt, ich glaube, das ist gefährlich. Der sollte dann einen millionenteuren Shuttle-Start stoppen, nur weil er glaubt. Es lag ja nichts Schwarz-Weiß vor. Dann entstand eben dieses Dumme, dass man auch sagte, wieso, bisher ist doch alles gut gegangen, warum soll ganz plötzlich nicht funktionieren?
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die amerikanische Raumfähre Challenger ist heute unmittelbar nach dem Start explodiert.
Und ich ging dann neben unseren Kontrollsaal, wo das alles auf einer Mattscheibe zu sehen war. Und ich sah dann, wie Challenger explodierte und hatte eigentlich von dieser ganzen Vorgeschichte wenig mitgekriegt. Und ich weiß noch, ich starr da drauf und neben mir saß eine Wissenschaftlerin und da sagte ich zu ihr, von nun an wird alles anders, als wir es jemals uns vorgestellt haben. Und dann, wie ich dann wieder in mein Office zurückkam, weiß ich nicht.
Es ist die bisher schwerste Katastrophe in der Geschichte der amerikanischen Weltraumfahrt.
Das Challenger-Unglück ist ein Schock, nicht nur für die Zuschauer, die vor Ort und zu Hause vor dem Bildschirm den Start verfolgen und live zu Zeugen des Dramas werden. Die danach über Texas verglühende Columbia entzaubert das Shuttle-Programm ein zweites Mal. Das 200 Milliarden Dollar teure Projekt verliert viel Goodwill. Letztlich auch, sagt Raumfahrthistoriker James Hansen, weil die NASA das Shuttle der Öffentlichkeit zuvor immer als sehr sicher verkauft habe. So sicher wie ein ausgetestetes und entsprechend zuverlässiges Linienflugzeug, so dass man eben auch ganz normale Leute mitfliegen lassen könne.
Well, it was part of the misconception, really, that the shuttle was just like a regular commercial airliner and that anybody could fly on it.
Das Shuttle sei immer ein Testgerät gewesen, eine experimentelle Maschine, mit der man einfach keine Menschen mitfliegen lassen dürfe, die die technischen Hintergründe nicht verstünden, sagt Hansen.
And such vehicles, you should not put people on board that don't.
Jedes Mal, wenn ein Shuttle an den Start gegangen sei, hätten die Mitglieder des Shuttle-Programms, die wirklich etwas von der Maschine verstünden, gewusst, das Shuttle ist ein rein experimentelles Fahrzeug und jeder Flug ein hochriskantes Unternehmen. Trotzdem, das Space Shuttle ist bis heute der leistungsfähigste je gebaute Weltraumtransporter. Es kann 8 Astronauten befördern und 24 Tonnen Nutzlast stemmen, während die russische Sojus Platz und Kraft für höchstens 3 Astronauten hat und keine zusätzliche Fracht transportieren kann. Und das Shuttle ist nicht nur stark, sondern auch groß. Keines der unbemannten Transportraumschiffe, nicht der Progress-Transporter der Russen, nicht das HTV der Japaner und nicht das ATV der Europäer kann derart sperrige Fracht ins All hieven wie das Space Shuttle, das zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop oder die Bauteile der Internationalen Raumstation ISS in die Erdumlaufbahn gehievt hat.
Der Space Shuttle ist die komplexeste Maschine, die je gebaut wurde, als Flugzeug. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, ist der Shuttle sicher eine Ikone der Technologie. Das ist unbestritten. Und ohne den Shuttle gäbe es auch keine ISS, so wie sie jetzt existiert.
Oliver Botta ist Raumfahrtexperte beim Staatssekretariat für Bildung und Forschung und Mitglied der Schweizer Delegation der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur. Die ESA hat das amerikanische Weltraumtaxi in den letzten 30 Jahren rege benutzt. So ist das Columbus-Labor, der größte Beitrag der ESA an der ISS, 2008 an Bord der Atlantis zur Raumstation geflogen. Und vor wenigen Wochen hat die Endeavour auf ihrem letzten Flug eines der wichtigsten Experimente überhaupt zur ISS transportiert. Das sperrige AMS-02, ein Instrument, an dem unter anderem die Universität Genf beteiligt ist und das der ominösen dunklen Energie und der Antimaterie auf die Spur kommen soll.
Also das Shuttle ist wirklich das einzige Vehikel, das die Kapazitäten hatte, nicht nur von der Masse her die Module zu transportieren, sondern sie brauchen auch eine gewisse Anzahl Astronauten, sie brauchen einen Kran, der ihre Module von A nach B transportiert. Das kann kein anderes Raumschiff als der Shuttle.
Aber die Europäer haben dem Shuttle nicht nur ihre Instrumente anvertraut.
Bonjour, Monsieur Nicolier, c'est Adolf Ogi. Grüß Gott, Freude herrscht, Monsieur Nicolier.
Ja, ich saß auch vor dem Fernseher. Das war am 31. Juli 1992. Und das war ein großes Event in der Schweiz. Ich kann mich auch noch erinnern, dass zum Beispiel das Schweizer Fernsehen damals täglich berichtet hat. Und das habe ich mir auch so angesehen, ja, natürlich. Ja. Ich denke, dieser Erstflug von Nicolet hat mich schon geprägt, ja.
Also etwas kann ich sagen, die Erde ist so schön, also so schön, wie ich mich nie vorstellen konnte. Und das ist,
die Taxidienste der Shuttle-Flotte sind jedoch weit mehr als bloßer Personen- und Warentransport von der Erde zur Internationalen Raumstation. Die Shuttles sind auch zu einem Symbol geworden für den Übergang vom Kalten Krieg in eine Ära gemeinsamer internationaler Projekte von Ost und West. Und dies ausgerechnet in einem Gebiet wie der Raumfahrt, die lange Zeit von militärischen Motiven gesteuert war. Seit dem Ende des Kalten Kriegs fließen indes auch die Geldströme spärlicher. Budgetkürzungen und unstete politische Vorgaben führen nun in eine Post-Shuttle-Ära, die die USA zur Bittstellerin macht, und zwar beim ehemaligen Erzfeind. In den nächsten Jahren, bis die NASA im Besitz eines Shuttle-Nachfolgers ist, werden die amerikanischen Astronauten als Gäste der Russen in den Orbit fliegen, an Bord der Soyuz-Einwegraumschiffe. Die sind zwar eng, dafür aber sicher. Was von den Shuttles bleibt, bestimmt die Erinnerung an viele emotionale Momente. Was schwerer wiegt, die über 130 erfolgreichen Flüge oder die 2 Totalverluste mit insgesamt 14 Toten, dies objektiv gegeneinander abzuwägen, wird wohl nur aus zeitlicher Distanz möglich sein. Dennoch ist sie nicht zu Ende erzählt, die Geschichte des Space Shuttles. Noch gilt es, den letzten Flug der Atlantis abzuwarten.
I watch every launch. I keep my fingers crossed every time.
Der Schwachpunkt ist der Start, bis man die 9 Minuten durchgezittert hat, jedes Mal vor dem Fernseher. Und dann ist es eigentlich sehr zuverlässig.
Für mich persönlich war es die Maschine, die mir eine unvergessliche Woche bereitet hat und die mich glücklich und zufrieden und erfolgreich voll neuem Wissen wieder zurückgebracht hatte auf die Erde.
Das Shuttle ist ja nicht nur ein Transportgerät, ist ja auch eine Raumstation. Ein wunderbares Gerät und kommt zurück, tritt mit Meteoritengeschwindigkeit in die Atmosphäre ein und landet wie ein Segelflugzeug. Das wollen wir mal nachmachen, ja? Alles in einem einzigen System.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.